Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Test, Test, 1, 2, 3, wunderbar, das funktioniert ja schon. Dann würde ich sagen, legen wir los. Herzlich willkommen zum zweiten Tag von der Fußball-Frauen-EM 2025 hier in der Stadt Basel. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Mein Name ist Valentin Mbarga. Ich bin Teil vom Fußball-Podcast Game Changer und darf heute mit einem ganz besonderen Gast hier sein. Und zwar mit einer ureigene Baslerin, hat eine schwierige Phase hinter sich, weil sie eigentlich am Turnier dabei war. Meiner Meinung nach auch gute Chancen gehabt auf einen Stammplatz. Nichtsdestotrotz freut mich, dass du heute da bist. Du bist zwar verletzt, es ist eine riesige Ehre, dass du da bist. Lara Marti, Nationalspielerin von der Schweiz. Herzlich willkommen. Kleiner Applaus bitte.
Ja, danke vielmals, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, auch wenn ich jetzt die EM für mich ein bisschen in einer anderen Form erlebe. Aber es ist trotzdem mega schön zu sehen und danke, dass ich da sein
darf. Ja, mir freut es genauso. Und ja, hey, gehen wir gerade zu der Gefühlslage von diesem Match gestern. Das ist für mich gefühlt, ich nehme mal für dich auch irgendwie eine Gefühlswelle, eine Überforderung an Emotionen. Es war eine mega wilde Stimmung vor dem Match schon. Und dann auch, wo es losgegangen ist. Es ist ja sehr gut losgegangen. Was ist deine Gefühlslage, Lara? Ich meine, du bist so nah, wie man noch sein an dieser Mannschaft dran. Und wie geht es dir jetzt, so plus minus 24 Stunden nach dem Spiel? Was sind deine ersten Eindrücke von diesem Turnier, aber auch von deinem Team?
Ja, ich glaube, als ich vor dem Joggeli gestanden bin, hat es eigentlich schon ein bisschen weh gemacht im Herz. Es gehört zum Leistungssport leider dazu, Verletzungen. Aber ich bin mit Mami gegangen und sie hat auch gesagt, hey, schau mal, da, was vor dem Stadion abgeht. Deine Mitspielerinnen können das nicht erleben. Du bekommst das in einer anderen Form jetzt mit. Und ich habe einfach mega viel Freude für auch meine Mitspielerinnen empfunden. Ich habe ihnen auch nochmal geschrieben und habe ihnen einfach, wir haben mit auf den Weg gegeben, so, hey, bitte genießen diesen Moment bewusst, weil es ist immer so viele Emotionen, Nervosität, Druck, Vorfreude und dann vergisst man amix schnell einen Moment durchschnaufen. Und das war für mich eigentlich eine sehr wichtige Message an das Team. Und dann in dem Stadion. Es ist einfach schön, was der Frauenfußball oder wie er sich entwickelt hat. Es ist einfach mega schön zu sehen.
Jetzt hast du es schon angesprochen, das ist für dich eine mega schwierige Situation mit der Verletzung. Du hast das Kreuzband gerissen, so kurz vor dem Turnierstart. Jetzt war das Eröffnungsspiel auch noch in deiner Heimstadt Basel. Ich nehme an, du hast die Videos wahrscheinlich vom Fanmarsch auch gesehen, auch wenn du wahrscheinlich nicht hast mitlaufen können. Es waren wahnsinnige Bilder. Ich war selber auch vor Ort. Die Stimmung ist vor allem dann kurz vor dem Stadion so das erste Mal wirklich explodiert. Was geht dir durch den Kopf? Eben auch mit der Heimatverbundenheit, die du ja definitiv hast. Du bist in der Region aufgewachsen. Das Joggeli kennst du bestens. Was macht das mit dir? Hat das mit dir gemacht?
Ja, ich glaube einfach im Allgemeinen, es ist mega schön zu sehen, was einfach der Frauenfußball mittlerweile für Emotionen kann auslösen kann, wie viele Menschen er kann mitnehmen kann. Auch verschiedenste Menschen, kleine Kinder, kleine Mädchen, kleine Jungs. Und für uns als Spielerin ist das einfach mega schön zu sehen, wer wir alles mit unserem Sport können berühren können. Und umso mehr zu Basel. Man kennt viel, man hat auch viel jetzt im Stadion angetroffen. Und es war einfach eine pure Freude gewesen, gestern oben. Und die Freude hat das Leid natürlich überwogen. Genau.
Vor dem Stadion, wo wir gesehen sind, haben wir zwei kleine Mädchen angetroffen mit Marti-Shirts. Es war ganz herzig gewesen. Wir haben sie so gefragt, wie sie so wahrgenommen haben. Und sie haben, wie du jetzt auch, sehr reflektiert darauf geantwortet. Einfach auch, wie die Entwicklung jetzt vom Frauenfußball in den letzten, sage jetzt, zwei, drei Jahren, drei, vier, wo nochmal Push dazugekommen ist. Aber auch jetzt die letzten 10 Jahre, sagen wir plus minus auch so ein bisschen deine Range, seitdem du Profi bist, widerspiegeln. Wie ist das für dich, wenn du siehst, kleine Mädchen haben das Nazi-Shirt von der Lara Marti, also von dir selber an? Wie fühlt sich das an?
Ja, ich muss sagen, manchmal ist mir gar nicht so bewusst, dass man vielleicht auf uns aufschaut. Es wird einem erst dann irgendwie klarer, wenn man Mädels im eigenen Trikot sieht. Ja, es ist einfach mega schön, weil wir opfern auch mega viel für das, was wir machen. Und umso schöner ist es zu sehen, dass eben wir junge Mädchen und junge Buben können begeistern können.
Jetzt, bevor wir ein bisschen aufs Spiel eingehen und aufs Spiel schauen, du bist neu am Team gewesen, bis vor deiner Verletzung ist ja eigentlich schon die Vorbereitung für das Turnier angestanden. Nimm uns dort doch mal ein bisschen mit. Ich meine, der Fokus ist jetzt wirklich in den letzten 3-4 Wochen, eigentlich von Woche zu Woche, krass viel höher geworden. Mediale Berichterstattung auch hier jetzt. Ich meine, wir hocken auf der Bühne, wir dürfen über Frauenfußball schwätzen, wir dürfen über dich schwätzen. Wie hast du das mitbekommen, noch, wo du mit dem Team gewesen bist, auch die Euphorie, die sich immer mehr gesteigert hat? Nimm uns einmal mit, aus Spielerinnensicht ist das natürlich hochgradig spannend, oder? Dass wir da ein bisschen reinschauen können.
Ja, eben, wie gesagt, es hat mehr Medientermine gegeben, Sponsorentermine, das hat sich alles irgendwie angehäuft. Auch in den Camps Tag sind viel voller geworden. Also du bist vom Morgen bis zu oben bist du eingeplant gewesen, von Training, Meeting, dann hast du dort ein Shooting, dann gibst du dort vielleicht noch Interviews, noch Media Point. Das haben wir schon gemerkt. Das ist natürlich mega schön, dass es sich so entwickelt. Aber manchmal, wenn man zu oben dann im Bett war, hat man auch einmal durchschnaufen und sagen, okay, das war jetzt viel, morgen geht es weiter. Ja, dass man sich irgendwie trotzdem seine Zeitfenster nimmt, wo man sich gut erholen kann, wo man einfach auch den Kopf oder dem Kopf einfach mal Ruhe gibt, mental. Ich glaube, das ist sehr wichtig, aber wir haben schon gemerkt, dass es echt viel mehr geworden ist, wie in den letzten Jahren.
Jetzt ist es bekannt auch, dass ihr in der Mannschaft, die haben einen mega coolen Spirit. Ich finde, das spürt man mega gut. Sie hat man auch gestern während dem Spiel gespürt. Du bist jetzt auch schon länger bei der Frauennationalmannschaft dabei. Habt ihr das untereinander auch besprochen? Wie sind ihr untereinander mit dem Umgang? Es gibt ja immer einen Blick von außen, auch mit der medialen Berichterstattung. Und dann gibt es aber auch noch das Innenleben von einer Mannschaft, wo blöd gesagt, wir ja gar nicht mitbekommen. Wie war das dort so gewesen?
Ja, eben, Berichterstattung hin oder her. Ich glaube, also ich kann von meiner Sicht einfach reden. Ich bin nicht viel dann irgendwie auf 20 Minuten auf Blick und lese jetzt jeden Beitrag. Eben, weil es auch sehr, oder manchmal auch negative Berichterstattung gibt. Und manchmal ist es auch nicht immer schön zu lesen, was für Kommentare geschrieben werden. Ich persönlich lese es gar nicht. Weil mir gibt es keine Energie, wenn, dann nimmt es mir Energie und ja, wieso sollte ich es dann machen? Klar, untereinander wird dann vielleicht mal geschwätzt, wenn eine grössere Schlagzeile irgendwie in den Medien ist, aber grundsätzlich lassen wir das eigentlich nicht an uns an.
Ich finde das ein wichtiger Punkt, weil jetzt gerade vor einer Woche zum Beispiel hat die eine oder andere Schlagzeile darüber stattgefunden, über das Testspiel, das wir gegen die Buben hatten. Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Ich finde auch, die Berichterstattung ist grundsätzlich dadurch auch ein bisschen schwierig, ja, weil sie sehr negativ behaftet ist. Etwas, was den Frauenfußball grundsätzlich auch ein bisschen belastet. Wieso findet das so statt? Was ist deine Meinung dazu? Also ich meine, sportlich gesehen wird ja eigentlich immer nach Resultat gemessen und der Bubenfußball und der Frauenfußball sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Plus, ja, ist es ein Testspiel, oder? Das ist bekannt, dass man dort auch testet. Wie nimmst du so etwas wahr?
Ja, ich glaube, heutzutage müssen wir noch darüber reden, Männer- und Frauenfußball irgendwie für das Gleiche. Das ist, man tut zwei verschiedene Voraussetzungen. Dass, also der männliche Körper hat einfach ganz andere Möglichkeiten. Und ja, wir im Frauenfußball sind immer noch ein bisschen am Kämpfen, dass wir einfach nicht verglichen werden. Ist sicher nicht die einzige Sportart. Aber ich glaube, eben, das Testspiel, dass das irgendwie in die Medien kam, ist das natürlich gefundenes Fressen für so Leute, die den Vergleich immer noch gerne machen, die meiner Meinung nach nicht mit der Zeit gehen, ja, was einfach mühsam ist. Wenn man immer wieder das Gleiche sagt, ja, es gibt ja auch, es sind wirklich wissenschaftlich erwiesene Sachen, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach mühsam.
Ja, das ist arsch. Also ich finde das auch. Ich verfolge das ja auch sehr stark. Wir berichten ja wöchentlich über das ganze Jahr durch, über den Frauenfußball, wie auch über den Herrenfußball. Und es ist tatsächlich so, dass man das mega feststellt. die Unterschiede und auch die, ja, die Differenzierung, die irgendwie fehlt. Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir hier, dürfen wir hier sein und zusammen schwätzen. Ich meine, du spielst jetzt mittlerweile schon im fünften Jahr Bundesliga, bist vorher auch hier in Basel, mittlerweile bei Leipzig, vorher bei Leverkusen. Erzähl uns vielleicht noch kurz ein bisschen von deinem Weg und wie sich der Frauenfußball entwickelt hat, wie du das wahrgenommen hast. Ich meine, Bundesliga, das wissen wir, ist sicher auch eine andere Schublade als die Schweizer Liga. Aber vielleicht auch für die Leute, die zuhören und sich für dich interessieren, für den Frauenfußball interessieren, wie hat sich das in den letzten 5 Jahren so entwickelt? Wo nimmst du das vielleicht auch spezifisch wahr?
Ja, also als ich noch in Basel gespielt habe, bin ich noch in der Wirtschaftsmittelschule, habe noch mein Praktikum gemacht, bin von daheim gependelt hin und her. Es war jetzt nicht so ein Profi-Alltag gewesen, wie man es vielleicht denkt bei einer Spielerin beim FCB. Auch als ich in der Bundesliga bin, das erste Jahr, haben wir immer noch Nachmittag oben trainiert. Das hat sich dann jede Saison hat sich das verändert. Dann ist es plötzlich Nachmittag geworden. Dann haben wir am Morgen Training gehabt. Also ich würde sagen, jedes Jahr ist es einfach professioneller geworden. Auch von den Spielstätten, wo wir spielen in der Bundesliga. Es tut sich echt viel. Im Staff bewegt sich viel. Es gibt tausend kleine Punkte, wo sich wirklich der Frauenfußball in der Schweiz wie auch in der Bundesliga weiterentwickelt hat. Natürlich auch signifikant ist Zuschauerzahlen. Die steigen und jedes Jahr oder jede Saison gibt es neue Rekorde, die gebrochen werden. Das ist natürlich mega schön. Und das ist, das erste Jahr in der Bundesliga haben wir noch nie an der gleichen Spielstätte gespielt, wo Leverkusen jetzt spielt. Und das ist natürlich schön zu sehen.
Du sprichst das perfekt, das ist ein wunderbarer Übergang. Du sprichst das gerade an. Gestern auch wieder einen Rekord gegeben in der Schweiz. Über 34'000 sind an diesem Eröffnungsspiel gesehen. Jetzt wollen wir ein bisschen auf das Spiel schauen, weil ich finde, auch gerade noch im Zusammenhang mit dieser negativen Berichterstattung, die es über das Team gegeben hat, es war ein fantastischer Auftritt gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich wollte jetzt nicht sagen, positiv überrascht gewesen, aber ich habe mir wirklich sehr viel Freude gehabt, wie das Team auftreten ist, wie bissig es war, wie es sich auch vom Publikum hat tragen. Wie hast du den Match in einer ersten ganz kurzen Analyse erlebt?
Ja, ich kann dir da eigentlich zustimmen. Eben die erste Halbzeit war super. Ich glaube, Norwegen hat praktisch nichts gemacht. Wir haben sie wirklich in die eigene Hälfte gedrückt. Das Publikum war super, es war mega schön, auch die Unterstützung zu spüren. Die Spielerinnen haben die Unterstützung natürlich auch gespürt. Ich habe das mitbekommen, sie haben gesagt, das war super, vor so einer Kulisse zu spielen. Ja, zweite Halbzeit, man lässt die Norweger halt mit diesem blöden Standard ins Spiel. Kann man verteidigen oder muss man besser verteidigen, es passiert. Trotzdem, es ist schade, dass man dann den Ausgleich nicht machen kann, weil ein Unentschieden wäre sicher verdienter gewesen als die Niederlage.
Ja, ich glaube, gerade in dieser Phase danach hat man ein bisschen gespürt, oder, wie sich die Mannschaft zuerst wieder ein bisschen sammeln muss. Es war wie ein kleiner Knick, wie ein kleiner Bruch in diesem Spiel. In dieser Phase, glaube ich, ist das Spiel dann schluss am Ende entschieden worden. Ich glaube, die Chancen danach wären grundsätzlich noch vorhanden gewesen. Aber wie erklärst du dir das? Also ich glaube, gestern war viel psychologische Komponente dabei gewesen, wieso der Match schluss am Ende verloren gegangen ist. In dieser Phase, wo man plötzlich das gute Spiel aus der ersten Halbzeit nicht mehr können weiter durchziehen konnte. Das ist klar, es gibt das Gegengoal. Man sagt ja so ein bisschen, ein Eckballgoal, das kann relativ schnell immer mal passieren. Aber in dieser Phase dazwischen, danach, vor dem 2-1, wieso hat es die Mannschaft nicht geschafft, dort wieder den Rang zu finden? Man war so gut drin.
Ich kann dir keinen Grund...
Kopf auf Internas vielleicht auch, oder?
Ich kann dir keinen Grund sagen. Wir wissen alle, wie der Fußball ist. Manchmal ist er so unberechenbar. Ich glaube, es ist einfach wichtig für die Frauen, dass sie sich an dieser ersten Halbzeit eigentlich festhalten. Und das ist immer wieder ein Thema, dass man das, wie gesagt, über die 90 Minuten kann bringen, weil es ist eine Endrunde, jeder will punkten, es wird einem nichts geschenkt und jeder kleine Fehler oder jeder zweite Fehler wird einfach bestraft, weil das Niveau so gut ist und es ist so und Ich hoffe einfach, dass die Mädels sich an dieser ersten Halbzeit daran festheben und das nächste Spiel genauso starten.
Hast du vielleicht auch schon noch ein bisschen Kontakt mit der einen oder anderen Mitspielerin, dort ein bisschen Gefühlslage mitbekommen, wie es ist? Aber ich finde, wie du es auch schon angesprochen hast, da war viel Gutes dabei gewesen, jetzt auch mit Blick auf ein Spiel gegen Island, das eigentlich Endspielcharakter hat. Island hat gestern auch verloren. Hast du dort schon ein bisschen irgendwie etwas mitbekommen vom Team, wie es dort aussieht?
Hey, nein, nicht wirklich jetzt. Ich habe einfach nach dem Spiel, hat man vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze geschätzt. Und eben, wie gesagt, es ist einfach schade, dass man den Ausgleich oder vielleicht auch ein 2-1 machen können, weil, wie gesagt, die Chancen sind da gewesen. Ja, auch gesagt, es ist vorbei. Die guten Sachen daraus ziehen, aus den Fehlern lernen, wie man halt immer sagt. Und ja, jetzt auf Island schauen, weil es bringt nichts, irgendwie im Norwegen-Spiel noch lange nachzutrauen, weil jetzt das Island-Spiel ist das wichtige Spiel, das kommt.
Mit Blick auf die Taktik, die Pia Sundhage gewählt hat, das war ein Thema, das jetzt auch immer wieder mal medial ein bisschen bespielt worden ist. Eure Resultate im Vorfeld sind nicht immer positiv gewesen. Man hat jetzt zwar letzte Woche ein gutes Resultat erzielt gegen Tschechien im letzten Testspiel, 4-1 gewonnen, vor allem auch offensiv endlich mal können realisieren. Im Vorfeld ist aber vor allem die Fünferkette, wo ja auch du theoretisch hättest können, ein Bestandteil davon sein, ist ein grosses Thema gewesen. Durchschlagskraft hat ein bisschen gefehlt gehabt, auch nach vorne. Ich meine, gerade auf einer Position, wo auch du hättest können spielen, aussen hat Nadine Riesen gespielt, wo lang jetzt weniger ein Thema gewesen ist. Iman Böne ist keine gelernte Aussenverteidigerin. Wie siehst du das System? Wie siehst du das Team, wie es gestern das auch wieder umgesetzt hat? Und ja, würdest du die Aufstellung bevorzugen oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das Spielsystem, man darf es nicht vergessen, ich spiele auf den Außenpositionen. Der Fußball hat sich modernisiert, man ist nicht mehr irgendwie ein klassischer Außenverteidiger oder ein klassischer Flügel in diesem System. Man hat irgendwie beide Aufgaben, die man erfüllen muss. Und ich muss selber sagen, das ist nicht immer einfach. Und ich habe meine Stärken, zum Beispiel würde ich jetzt eher in der Defensive sehen, wo ich jetzt mehr Entwicklungspotenzial noch in der Offensive habe. Vielleicht andersrum ist das bei anderen Spielerinnen. Und ich finde, es ist ein bisschen hart, gerade irgendwie am Anfang, wenn man ein neues Spielsystem spielt, irgendwie gerade von einer Spielerin, dass sie irgendwie alle Punkte deckt, dass man das von ihr erwarten kann. Ich glaube, es ist immer auch so ein Finden. Positionen sind sehr anspruchsvoll. Wenn man Fünferkette spielt, gibt es auch Veränderungen im Mittelfeld. Und ich glaube, einfach die Zeit mit der Pia hat man genutzt, um einfach die Feinheiten können ausarbeiten. Es hat natürlich nicht immer geklappt, aber ja, wenn alles perfekt wird klappen, müssen wir ja nicht mehr ins Training gehen.
Absolut.
Wegen dem ist es schon gut, dass vielleicht die vorherigen Spiele manchmal nicht alles so 100% geklappt hat, dass man genau aufgezeigt wird, hey, wenn es hart auf hart kommt, wir müssen dort und dort müssen wir einfach noch uns entwickeln, sonst.
Du hast gerade die Trainerin jetzt noch erwähnt, das ist ein guter Punkt, oder? Sie ist dem Spielsystem immer treu geblieben. Du hast das auch noch erlebt im Training mit ihr, du hast sie in der Kommunikation diesbezüglich erlebt. Sie ist dem treu geblieben, hat an dem festgehalten. Nimm uns vielleicht dort mal ein bisschen mit in die Trainingsphase, wo ihr sicher auch viel an dem geschraubt habt. Wie hat sie dort mit euch kommuniziert oder was hat sie von euch verlangt? Ich meine, das ist schon mehr oder weniger immer noch deckungsgleich mit dem, was jetzt stattfindet, was gestern stattgefunden hat und auch die nächsten Spiele wahrscheinlich wieder stattfinden wird.
Ja, genau. Eben, wie gesagt, man hat viel in diesem System auch einfach trainiert. Auch verschiedene Positionen probiert, verschiedene Möglichkeiten und einfach auch möglichst viel gespielt, um eben aufzuzeigen, hey, dort könnten Probleme entstehen oder hey, das können wir als unsere Stärke nutzen. Wenn dort mal irgendwie vielleicht Luft gerade fehlt, wie können wir die Position unterstützen, wie können wir ein paar Positionen mal entlasten, weil sie läuferisch vielleicht anstrengender sind als andere Positionen. Was ist vorne wichtig? Es ist einfach immer darum gegangen, wie können wir das Spielsystem einfach optimieren und möglichst perfekt spielen. Und das hat sie uns immer kommuniziert. Wir haben viel darüber geredet, was auch sehr wichtig ist, untereinander, auch mit ihr. Wir haben sehr viel Videomaterial, was auch mega wichtig ist, um zu sehen, hey, wo sind Räume oder welche Räume müssen wir schliessen. Ja, und es ist eigentlich immer um das gegangen.
Vielleicht für die Zuhörer hier, oftmals orientiert man sich auch vielleicht nach einer Mannschaft, wo das in einer, wenn du so willst, Perfektion, haben wir jetzt gelernt, gibt es ja nicht, aber wo das halt schon lange spielt, wo man sich das eine oder andere kann abkupfern kann, auch mit Blick auf Gäste. Ich glaube, Nadine Riesen ist eine von denen gewesen, die sehr auffällig war, wo ich finde, sie hat jetzt gerade spezifisch auch von diesem System profitiert. Sehr viele Aussenläufe gehabt, sehr viele Rushes gehabt. Ist das etwas, wo auch Teil ist von eurem System, wo ihr Druck machen über aussen?
Ja, auf jeden Fall. Sie hat immer betont, dass die Aussenpositionen natürlich sehr läuferisch anspruchsvoll sind. Dass sie dort einfach das Tempo möchte, dass man die Sprintmeter macht. Und genau, es ist einfach laufintensiv und sie möchte das. Und sie weiß auch, dass es laufintensiv ist. Und wegen dem hat sie schon ihren Plan, wie sie manchmal so Spielerinnen dann auch entlasten kann.
Genau. Etwas, was mir auch noch aufgefallen ist am gestrigen Match, ist, dass das im Vergleich eben zu den letzten Spielen hat das sehr gut funktioniert. Eben, man ist sehr gut aussen durchgekommen, man hat viel Ball können ins Zentrum spielen, im Box, also in 16er vor das Goal. Vor dem 16er, im 16er hat es mich gedacht, dort hat wie so ein bisschen noch die letzte Entschlossenheit gefehlt. Die Raumabdeckung hat vielleicht nicht ganz gestimmt. Mit uns vorne haben wir jetzt zwei Stürmerinnen gehabt, die eigentlich gelernte zentrale Spielerinnen sind. Die können das zwar spielen, aber mir denkt, das könnte noch so ein Punkt sein, wo man vielleicht noch ein bisschen spruchreifer werden kann. Ich denke, mit ein bisschen mehr Glück geht noch ein zweiter Ball rein in der ersten Halbzeit. Ladenschuss zum Beispiel von der Geraldine Reuteler. Und dann kann man vielleicht den Match schon in der ersten Halbzeit entscheiden. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Eben, wie du sagst, über Russen sind wir sind wir oft durchgekommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir noch die Balance finden von, hey, okay, jetzt bringe ich die Flanke, wir sind genug Leute in der Box. Oder, hey, ich schaue nicht mehr nochmal, wie ist es, wir lassen den Ball lieber nochmal laufen und gebe meinen Mitspielerinnen Zeit, dass sie einfach nachrücken können. Und dass wir dann so in der Hälfte vom Gegner Überzahl können schaffen und vielleicht auch noch ein bisschen durchschnaufen. Eben, wie gesagt, es ist ein mega anspruchsvolles Spielsystem. Es ist sehr wichtig, dass wir Ballbesitzphasen haben und dass wir nicht immer das Gefühl haben, hey, wenn wir einmal über außen durchkommen, dann muss der Ball gerade in die Box kommen. Und dann wird er sehr wahrscheinlich wegverteidigt, dann geht es wieder in die andere Richtung. Einfach, dass wir wirklich die Balance finden zwischen, hey, okay, jetzt ist die Box gut besetzt, ich bringe die Flanke. Oder, ist die Mitspielerin, braucht vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Sekunden. Ich stand lieber nochmal auf den Ball, spiele durchs Zentrum und wir bereiten den Angriff über aussen nochmal vor, einfach ein bisschen auf eine andere Art. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir an dem arbeiten und die Balance noch besser finden.
Glaubst du, dass die Trainerin Pia Sundhage mit Blick auf eure erste Halbzeit, wo ich finde, mehr oder weniger sehr viel von dem, was du jetzt gerade gefordert hast oder gesagt hast, was wichtig ist, mit Blick auf die erste Halbzeit, da war so viel da gewesen, oder? Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, dass der Auftritt gerade aufgrund von dieser ersten Halbzeit unter anderem wirklich muss und darf Mut machen, auch für die nächsten Spiele, weil overall darf man sagen, wir sind besser als Norwegen gewesen. Da täuscht das Resultat ein bisschen, oder?
Ja, eben, auf jeden Fall. Es war einfach ein Momentum gewesen und das Momentum hat Norwegen genutzt. Ja, es ist schade, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Mädels sich an dieser ersten Halbzeit wirklich viel Energie noch holen, sehr viel Optimismus auch. Ja, sie werden das sehr wahrscheinlich auch analysieren und wissen auch, dass es gut gewesen ist und das ins nächste Spiel mitnehmen.
Mit Blick auf die anderen zwei Gruppengegnerinnen, die wir haben. Wir haben Finnland und Island, die wir jetzt noch vor der Brust haben. Finnland hat gestern 1-0 gewonnen gegen Island. In einem relativ umkämpften Spiel. Es war ja ein bisschen so zu erwarten gewesen. Ich glaube, gerade Finnland ist defensiv ein relativ komplexer Gegner, der vielleicht in der Offensive nicht so seine Mittel hat, dafür umso mehr in der Defensive. Jetzt spielen wir am Wochenende aber zuerst gegen Island. Was erwartet uns dort für einen Gegner?
Ja, wir kennen den Gegner von der Nations League relativ gut. Ja, es sind Mädels, die hauen alles rein. Die gehen bis am Schluss. Man hat es auch in Island, das Spiel in Island ist sinnbildlich gesehen, für was für eine Mentalität sie haben. Sie geben nie auf.
Die da muss man vielleicht noch schnell sagen, oder? In dem Spiel sind da 3-1 glaub, vorne gesehen zur Pause. Und am Schluss gibt es ein 3-3, wo ihr eigentlich wie die klaren Siegerinnen ausgesehen habt. Es dürfte auch schon höher stehen in der Pause. Das ist ein bisschen das, was du meinst, oder?
Genau, genau. Also man darf sie irgendwie nie abschreiben, egal was für ein Resultat ist. Sie haben auch schon ein paar Endrunden gespielt. Sie wissen, was es braucht. Sie wissen auch, dass so eine EM einen nochmal beflügeln kann, weil auch von ihnen Fans anreisen, habe ich gestern im Fernsehen auch gehört. Ja, man darf sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Sie sind sehr physisch, aber sie haben trotzdem auch mit ihren Spielerinnen echt auch Qualität, die auch in grossen Vereinen spielen, die man nicht unterschätzen darf.
Was ist denn explizit vielleicht etwas, wo man sagen kann, so können wir das Team knacken, mit Blick auf gestern, auf ihr Spiel aber auch. Eben, sie haben verloren, es wird ein Endspiel sein. Beide müssen sicher Punkte holen, um weiter im Rennen zu bleiben, um sich zu qualifizieren. Was könnte das Mittel sein, um die Isländerinnen zu schlagen am Sonntag?
Ich glaube, einfach die Hartnäckigkeit auch direkt im Gegenpressing ist mega wichtig. Das hat uns, finde ich, in der ersten Halbzeit auch mega viel Energie gegeben, dass wir den Ball sehr oft auch wieder gerade haben können zurückerobern. Und ja, ich glaube, keinem Gegner gefällt das, wenn er den Ball nicht hat oder schnell wieder weg ist. Ich glaube, das ist mega wichtig. Und eben auch, dass wir eben gegenhalten, körperlich. Und ja, einfach sie so nicht ins Spiel lassen. Weil wenn wir die Zweikämpfe nicht gewinnen, dann werden sie jedes Spiel auch durchziehen können.
Mit Blick auf die Aufstellung, die wir jetzt gestern hatten, haben wir gesehen, dass mache jetzt ein Beispiel, Triola Cimaili, die lange gar nicht auf dem Zettel war, dass sie es überhaupt noch schafft an dem. Die hat gestern von Anfang an gespielt. Ich finde, das ist eine von diversen ja, Wendungen, die die Trainerin Pia Sündhagen so ein bisschen angewendet hat, die man jetzt nicht gerade unbedingt auf dem Schirm hatte. Ich finde aber, sie hat das sehr gut gemacht. Auch schon letzte Woche im Spiel gegen Tschechien hat sie, glaube ich, 2 Assists gemacht. Was auch mit einem Blick vielleicht auch auf Sidney Scherbenleib, der gestern reingekommen ist, der auch eine Spielerin ist, die Überraschungsmomente kann schaffen. Was erhoffst du vielleicht von ihnen an, dass das noch etwas griffiger wird, dass man vielleicht die Chancen noch etwas klarer ausspielen kann?
Ja, eben wie gesagt, es geht vielleicht auch noch ein bisschen darum, dass man die Angriffe nochmal sauberer vorbereitet. Dass man vielleicht nochmal ein, zwei Pass mehr spielt, den Gegner nochmal ein bisschen mehr auseinanderzieht. Und dann haben wir mit einer Riola, mit einer Schertenleib Hammer oder auch mit einer Geraldine Reutler haben wir die Spielerinnen, die einfach die Schnittstellenpass können spielen, die auch die Laufwege erkennen. Und ich glaube, das wird fürs Spiel, das kommt, enorm wichtig sein, dass wir den Gegner vielleicht nochmal ein bisschen mehr auseinanderziehen und dass dann die Lücken entstehen und dann einfach die Pässe auch von Relia Valti einfach ja, die Abwehr von der Island ein bisschen ausnocken.
Es ist ja mega spannend, oder? Wir sind ein Team, das sehr gut durchmischt ist. Wir haben eigentlich eine super Mischung. Wir haben viele erfahrene Spielerinnen, die auch schon Endrunden-Turnier gespielt haben. Die Lia Valti hast du gerade angesprochen. Die Anna-Maria Zunogorcevic ist eine andere. Ramona Bachmann leider nicht dabei, aber auch immer neu am Team gesehen. Und dann aber auch junge Wilde, wie eine Sidney Scherbenleib, eine Iman Bönne, die dabei ist. Gestern hat auch Noemi Iveli gespielt. Wie nimmst du die Dynamik wahr? Wie das macht dich so stark im Kollektiv?
Ja, es ist immer mega wichtig, dass es durchmischt ist, weil die Jungen, ja, die sind unbeschwert. Klar spüren die natürlich auch Druck, aber sie erleben das alles zum ersten Mal. Es ist mega aufregend. Sie haben vielleicht eine andere Verantwortung, wie zum Beispiel jetzt Lia Valti hat. Ja, es ist einfach mega wichtig, dass es die Durchmischung gibt, weil die Jungen tun auch vielleicht die Älteren ein bisschen auflockern oder die Älteren können den Jungen ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Und das ist einfach mega wichtig, dass es die Kommunikation auch stattfindet und sich gegenseitig halt so irgendwie Sachen kann mitgeben kann.
Was ist deine, jetzt bist du zwar kannst nicht dabei sein leider, aber du bist jetzt wirklich sehr lange dabei gewesen, bist auch letzt vor 2 Jahren in Australien und Neuseeland gewesen, Mitte 20 jetzt im besten Fußballerinnenalter. Was ist denn deine Rolle eigentlich in diesem Team und eben auch gerade mit Blick auf die alten und die jüngeren Spielerinnen, was ist deine Rolle oder wie kann man sich dich vorstellen in diesem Team?
Jo, ich merke langsam, dass ich langsam alt werde. kommen eben viele junge Wilde kommen jetzt. Ja, aber ich muss sagen, manchmal fühle ich mich trotzdem noch jung. Ich glaube, es ist wie so eine Mischung. Eben, wie gesagt, ich habe jetzt auch schon zwei andere Runden miterleben. Ich weiss ein bisschen, was abgeht, was es braucht, was es körperlich auch fordert, was es mental fordert. Ja, und ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich bin so eine Mischung von, hey, ich weiss, was es braucht. Der volle Fokus, aber auch irgendwie immer noch das Gespür, ich habe auch mal ein Witzli und irgendwie die ganze Stimmung auflockern, weil es kann manchmal schon auch sehr, sehr viel werden. Ja, und dann ist es einfach mal wichtig, dass man auch einfach mal wieder durchschnaufen kann, wie ich gesagt habe, mal ein Späßchen machen kann, dass man den Kopf kann lüften und trotzdem mal vielleicht ein paar Stunden oder nicht an Fußball muss oder kann denken.
Ist ja noch spannend, oder? Jetzt vor dem Turnier hat Niemann Bönne macht gerade den Transfer zu Manchester City. Naomi Lühe, ein anderes sehr grosses Talent aus der Schweiz, ist zu Hoffenheim gewechselt. Die Iveli wechselt zu Frankfurt. Ich glaube, da ist schon eine größere Summe an Spielerinnen, die unfassbar Qualität haben, die den nächsten Schritt machen können. Das spricht auch für die Entwicklung, die der Frauenfußball in der Schweiz gemacht hat. Ja, spricht das? Wie ist das für dich? Wie beobachtest du das? Ich meine, du bist in einer Phase zu Leverkusen damals, ist jetzt gar noch nicht so lange her, aber wenn man jetzt schaut, dort ist das noch vielleicht ein Einzelfall gesehen. Du bist eine von wenigen gesehen, sagen wir eine von den Besten, die dann das schafft. Mittlerweile ist das keine Seltenheit mehr. Wie beobachtest du die Entwicklung?
Ja, es ist mega cool zu sehen, dass so junge Talente schon mit 18 den Schritt ins Ausland können machen. Das ist nicht selbstverständlich, das braucht viel Qualität. Und eben, wie gesagt, das spricht für die Entwicklung hier in der Schweiz. Ja, es ist mega cool zu sehen. Ich habe den Schritt mit 20 gemacht. Es war nicht einfach gewesen, von daheim wegzugehen. Es braucht sehr viel und es ist auch am Anfang nicht einfach gewesen, körperlich, weg von daheim, das erste Mal. Man tut wirklich Komfortzone, verlässt man. Es ist aber mega wichtig, auch, dass man den Schritt macht, weil so kannst du dich einfach nur weiterentwickeln. Weil die Mädels, die spielen jetzt schon lange in der Schweizer Liga, sind Stammspielerinnen und ich glaube, sie sind wirklich ready für den nächsten Schritt.
Was erwartet Sie oder was ist denn anders? Du hast zwei, drei Sachen gesagt, oder? Weg von daheim kommen, neues Umfeld, irgendwie auch erwachsen werden, so. Alles Sachen, die du auch schon erlebt hast. Was erwartet jetzt ein Spieler, zum Beispiel auch wie Iman Bönne, der von IB, der zwar ein grosser Verein in der Schweiz ist, aber halt zum Manchester City geht, als Beispiel, oder auch du damals, Leverkusen und der FCB, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, dass man sich das vielleicht auch mal ein bisschen vorstellen kann. Ja, was da sich alles im Leben verändert?
Ja, also für mich natürlich gravierend war, dass ich nicht mehr daheim bin, weg von der Familie, weg von meinem Freundeskreis. Und das habe ich schon am Anfang auch gemerkt, dass meine Freunde sind eigentlich nur aus dem Fußball in Leverkusen gesehen. Und das war schon anders gewesen, weil du bist heimgekommen, ich habe dort in einer WG gewohnt mit zwei Spielerinnen und es ist dann irgendwie, man ist nicht mehr die Lara gesehen, wo
an der WM es gesehen.
Ja, genau. Oder irgendwie jetzt Liestl in Sekundar oder eben in Lupsigen aufgewachsen ist, sondern man wird halt immer mit dem Fußball in Verbindung gebracht. Und das ist schon ein Unterschied, wo man auch irgendwie seinen Weg findet, damit umzugehen. Und natürlich auch, ich habe das natürlich auch körperlich gemerkt. Die Liga war für mich anspruchsvoller gewesen.
Was ist anspruchsvoller gewesen?
Ja, man hat auch mehr Match gehabt. Das Training, ich habe das Trainingsniveau als auch höher empfunden. Klar hatte ich dann nebenan irgendwie nicht mehr den Stress gehabt mit Ausbildung und WMS und hin und her. Aber es hat mich trotzdem sehr viel Energie gekostet. Und ich war dann auch einfach mal nach einem halben Tag wirklich einfach platt. Ich dachte, jetzt kann ich nicht mehr. Und das war vielleicht zu Basel dann weniger gewesen, weil man sich irgendwie an die Intensität gewöhnt hat. Und es war doch nochmal ein anderer Input gewesen. Und ich glaube, das werden die, wo jetzt nach der EM den Verein werden wechseln, werden das sicher auch merken, dass es nochmal etwas anderes ist.
Wenn ich dir frage, eben, du hast den Schritt gemacht zu Leverkusen damals, jetzt die EM ist ja auch, das ist ja bei den Männern und bei den Frauen so, dass das ist immer ein riesen Highlight oder respektive da kann man gesehen werden. Es ist auch interessant, als Spieler oder Spielerin für einen März sich zu präsentieren. Wie war das damals bei dir gewesen? Wie bist du entdeckt worden? Wie läuft das vielleicht auch heute ab? Ich nehme an, da hat sich also einiges verändert.
Ja, da hat sich schon viel verändert. Bei mir war es mehr so, ich habe mit dem Berater mal gesagt, hey, wie sieht es aus? Ich fühle mich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich brauche etwas Neues, ich muss meine Komfortzone verlassen, dass ich auch eben mein Entwicklungspotenzial kann ausschöpfen kann. Ja, und dann hat der Berater ist mal losgegangen, hat geschaut, wer braucht eine Außenverteidigerin. Heutzutage ist viel mehr Sichtbarkeit rum, auch auf Social Media geht viel mehr ab. Man hat die Videos, man hat TikTok und alles, man kann viral gehen. Ich glaube, vor 5 Jahren war das noch nicht so gewesen. Und die Spielerinnen, es ist ganz anders. Es hat nicht jede Spielerin irgendwie einen Berater gehabt, als ich noch ins Ausland gewechselt bin. Und heutzutage ist das ganz anders. Also mit 15, 16 hat jede Spielerin einen Berater. Und die haben natürlich Connection und so entwickelt sich das viel schneller, würde ich sagen.
Das ist ja hochinteressant, weil auch eine Thematik, die immer aufgegriffen wird, wo ich auch denke, es lenkt den Fokus ein bisschen auf falsche Sachen, ist als Beispiel bei der Alicia Lehmann, die du ansprichst, oder, dass man kann viral gehen kann. Alicia Lehmann, die unter anderem für das bekannt ist, nebst dem, dass sie zweifelsohne eine gute Fußballerin ist. Jetzt aber gar nicht auf sie gesprochen, sondern auf dich. Ist das etwas, ich meine, ein Karriereverlauf bei einer Frau, und das ist halt ein Fakt, ist immer noch ganz anders aufgebaut wie bei den Männern. Das heisst, Gehälter sind sehr viel tiefer. Irgendwo durch musst du ja auch schauen, was kommt irgendwann danach. Es ist noch nicht so weit, aber das wird irgendwann kommen. Und somit ist das ja eigentlich auch ein berechtigter Punkt mit dem ganzen Social Media, mit der Vermarktung von deiner Person, von dir als Sportlerin. Ist das etwas, was du auch in Betracht ziehst? Oder ist dir das wichtig? Also wie tust du das handhaben?
Ja, ich bin glaube eben noch die Generation, die eben noch nicht so mit
Oldschool.
Ja. Ich muss sagen, ja, ich bin aktiv auf Instagram, aber ich habe jetzt kein TikTok oder sonst etwas. Ja, man merkt einfach, dass es wichtig ist, dass man sichtbar ist. Aber ich finde auch, man muss der Typ dafür sein und das auch gerne machen. Ja. Und ich würde jetzt sagen, bei mir ein paar Sachen sind, finde ich cool, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so affin dafür, dass ich sage, hey, ich kann jetzt hier auf Instagram mache ich irgendwie coolen Content. Ja, ich versuche einfach authentisch zu sein und den Leuten ein bisschen zeigen, was abgeht, wie meine Gefühlslage ist, eben ehrlich sein einfach. Dass es nicht immer schön ist, dass es positive und negative Seiten gibt und ja, das ist für mich einfach wichtig, dass ich so meine Kanäle kann nutzen kann.
Dass der Fußball nicht immer schön kann sein, das hast du ja jetzt vor ein paar Wochen ja bitterbös müssen erfahren. Vielleicht auch, und dann können wir das Thema auch wieder zumachen, aber ich glaube, das ist ein schönes Thema, aber auch, um das ein bisschen aufmachen, einfach zum zeigen, wie schwierig der Fußball oder der Leistungssport an sich auch kann sein. Jetzt stellt euch mal vor, auch hier nach außen, die haben ein Heimturnier und die sind nahe dran, sind nahe dabei, dort vielleicht auch eine Rolle zu spielen in der Startelf. Und dann reisset ihr euch so kurz vor dem Turnier, reisset euch das Kreuzband. Leistungssportler schaffen ein Leben lang auf so etwas an. Und dann passiert das. Das ist das, was dir passiert ist. Wie ist das gesehen in diesem Moment für dich?
Ja, also ich muss sagen, was passiert ist, ich habe gemerkt, dass etwas nicht gut ist und dass es auch etwas ist, wo mich länger wird beschäftigen. Ja, weil ja, ich bin jetzt auch eben schon 25, langsam kennt man seinen Körper ein bisschen und es war wirklich kein gutes Geräusch und keine gute Bewegung. Ja, und im ersten Moment ist es einfach, ich bin eine, die eigentlich nie wirklich am Boden liegen bleibt oder irgendwie gross Geräusche vor sich gibt, wenn sie am Boden liegt. Aber dort war wirklich einmal ein Moment, wo ich einfach am Boden gelegen bin und wirklich geschrauen habe, weil ich gemerkt habe, okay, das ist es gewesen. Ja, aber eben, wie gesagt, es ist Leistungssport. Leider gehört es dazu. Und natürlich umso bitter, dass es jetzt vor der EM ist. Aber ich sage, die Kreuzband oder so eine Kreuzbandverletzung im Fußball ist eine schwerwiegende Verletzung. Und es gibt wie man sagt, nie ein guter Zeitpunkt für Verletzungen. Es ist jetzt auch, wenn das nach einer EM passiert wäre oder während der EM, es ist einfach wirklich immer nicht schön. Und ja, man muss Positives daraus nehmen. Ich sage immer, es ist etwas, was wieder gut wird. Und es haben schon so viele Spielerinnen durchgemacht. Es kommt wieder gut und es kommt auch wieder so gut, dass ich ohne Probleme wieder shooten kann. Und das ist mega wichtig. Ich bin sonst gesund. Meiner Familie geht es gut, meinen Freunden geht es gut. Ich darf jetzt ein bisschen daheim sein, wenn das als eine positive Seite kann. Die Zeit hatte ich sonst nicht daheim. Ich sehe meine Familie sonst nicht so oft. Und ich probiere einfach so, die positiven Sachen daraus zu nehmen. Und eben, wie gesagt, ich darf jetzt die EM auf eine andere Art und Weise erleben. Ich kann Sachen erleben, die die Spielerinnen in der Kabine nicht können, aufnehmen können. Und ja, ich probiere einfach aus diesen Sachen auch meine Energie zu nehmen. Ja, und sonst ja, hat der Reha-Prozess angefangen und es geht los. Und es ist jetzt okay, so wie es ist.
Ich finde es unheimlich beeindruckend. Du bist ja sehr reflektiert und auch gar nicht offen. Und trotzdem, man merkt, es geht Schritt für Schritt. Oder? Du bist Leistungssportlerin, du bist ja mittlerweile schon operiert worden, du hast die Stöcke schon wieder weglegen können, bist voll in der Reha. Irgendwann wird es dann wahrscheinlich auch wieder zurück auf Leipzig gehen und so geht das Schritt für Schritt und das ist mega cool. Also dementsprechend auf dem Weg schon mal alles Gute für das. Jetzt sind wir schon langsam am Ende von diesem Gespräch. Was mich aber jetzt noch wundern würde, ist die folgenden Spiele oder vor allem das nächste Spiel von der Schweiz gegen Island, das ist ja dann in Bern und mich würde es natürlich interessieren, Lara, haben wir jetzt die Isländer denn weg oder was ist der Resultattipp?
Auf jeden Fall ein Sieg und ich tippe es 2-0 für die Schweiz. Eben, wie gesagt, in Bern wird die Hütte auch wieder voll sein. Wir brauchen jeden einzelnen Fan, sei es im Stadion, sei es in der Fanzone. Ich weiss, dass die Mädels das sehen, sie sehen, dass all die Leute die Match schauen. Sie schätzen das enorm, das gibt ihnen enorm viel Kraft. Und ja, gehen einfach alle vor den Fernseher, gehen in die Fernzone, gehen ins Stadion und ja, machen wir ein Fußballfest daraus.
Besser hätte man es, glaube ich, nicht können sagen und ein besseres Schlusswort hätte es, glaube ich, nicht können geben. Lara, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Du wirst ja dann nochmal am 18. Juli für einen Live-Podcast hier am Start sein, wo wir wirklich dann mal ein bisschen inhaltlich über deine Karriere werden schauen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, bis dann alles Gute, viel Spass an der EM. Ich nehme an, du wirst im Stadion sein dann. Und speaking of Social Media, Lara Mardi hat Social Media. Wer möchte folgen, ist sehr herzlich dazu eingeladen. Das Gleiche gilt für uns, das ist der Game Changer Talk Bodenstrich auf Instagram. Würde uns freuen, wenn ihr mögt interagieren mit uns. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier auf der Bühne das nächste Mal am 7. Juli. Das ist der Montag, der mit meinem Kollegen Linus Hägler und dem Till Keller und der Jover geht. Und ja, danke fürs Zuhören. Viel Spass jetzt für den bald Match an und hopp Schweiz. Tschüss zusammen.
Merci vielmals.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.